Brücke im Berliner Westen dürfen seit 22 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren. Betroffen sind die Ringbahnlinien S41 und 42 sowie die S46. Der Abschnitt zwischen Westend und Halensee ist unterbrochen, und zwar in beiden Richtungen. Dort fahren ersatzweise Busse. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Brücke mit Stützen abgesichert werden. Bis die aufgebaut sind, dürfen keine Bahnen darunter herfahren. Wie lange das dauert, ist unklar. Die Autobahn GmbH hat die Ringbahnbrücke vor einer Woche überraschend gesperrt, weil sich ein Riss in einem Träger der Brücke vergrößert hat. In Berlin fahren seit dem frühen Morgen wieder U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Der Warnstreik bei der BVG ist nach 2 Tagen zu Ende. In den nächsten beiden Wochen sind weitere Warnstreiks ausgeschlossen. Anke Michel, RBB 24.
Die Stimmung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der BVG war zuletzt frostig. Ab heute sollen die ehemaligen Ministerpräsidenten Platzek und Ramelow in einem Schlichtungsverfahren eine Lösung in dem Tarifkonflikt finden. Scheitert die Schlichtung, droht ein unbefristeter Arbeitskampf, denn Verdi hat vorgestern unter den eigenen Mitgliedern eine Urabstimmung eingeleitet. Daran hält die Gewerkschaft fest.
Die deutsche Automobilwirtschaft rechnet mit harten Verhandlungen über die neuen Zölle der US-Regierung. Der Verband VDA ist nach eigenen Angaben auf die Ankündigung von Präsident Trump vorbereitet gewesen. Trump hat gestern Nacht die Einfuhrzölle für Autos in die USA verzehnfacht. VDA-Präsidentin Müller hat im RBB 24 Inforadio noch einmal eine robuste europäische Antwort gefordert. Sie äußerte aber auch die Hoffnung auf Verhandlungserfolge.
Man kann Zölle auch senken, man kann Partnerschaften zum Beispiel und Standardisierungszusammenarbeit verarbeiten. Es gibt eine Menge an Instrumenten in der Handelspolitik, die zum wechselseitigen Wohlstand beitragen. Wir produzieren zum Beispiel alleine mit den deutschen Herstellern über 900.000 Autos in den USA, die auch in den Export gehen. Für diese Autos ist auch Donald Trump, sind auch die US-Unternehmen auf offene Märkte angewiesen. Und die Folgen dieser Politik werden in den USA auch zu spüren sein. Das heißt, sie gefährden dort Arbeitsplätze und vor allem werden die Kundinnen und Kunden hohe Preise zahlen.
Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller. Im deutschen Gesundheitswesen wird laut einer RBB24-Recherche immer mehr betrogen. Nach Angaben des Spitzenverbands der Krankenkassen GKV haben die gesetzlichen Kassen in den Jahren 2022 und 2023 Schadensfälle im Wert von mehr als 200 Millionen Euro aufgedeckt. Das ist die höchste Summe in 1,5 Jahrzehnten, seit Betrugsfälle erfasst werden. Besonders oft wurde demnach zum Beispiel mit gefälschten Rezepten für teure Medikamente betrogen. Konkret ging es dabei unter anderem um Schmerzmittel, die in der Drogenszene beliebt sind, und um Abnehmspritzen, die dann weiterverkauft werden. Der Bericht stützt sich auf Informationen der Kassen und von Whistleblowern. In der Affäre um einen Gruppenchat der US-Regierung hat ein Gericht jetzt angeordnet, dass alle Nachrichten gespeichert werden müssen. Damit hat der zuständige Richter einer amerikanischen NGO Recht gegeben. Die haben auf die gesetzliche Pflicht verwiesen, dass Regierungsdokumente archiviert werden müssen. Laut Screenshots aus der Messenger-App Signal wären die Nachrichten aber nach einer Woche automatisch gelöscht worden. In dem Chat haben führende Regierungsvertreter über geplante Angriffe auf die Houthis im Jemen geschrieben. Offenbar aus Versehen wurde ein Journalist mit in die Gruppe aufgenommen. Sollten die Informationen aus dem Chat als geheim eingestuft werden, könnte das eine Straftat sein. Ab heute fahren nur noch halb so viele Nachtzüge zwischen Berlin und Brüssel wie bisher. Die österreichische Bundesbahn ÖBB stellt ihre nächtlichen Verbindungen zwischen den beiden Hauptstädten ein. Das private Unternehmen European Sleeper bietet aber weiter Nachtzüge zwischen Berlin und Brüssel an. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind aus der Champions League ausgeschieden. Im Viertelfinal-Rückspiel hat der VfL in Barcelona mit 1:6 verloren. Die Wolfsburgerinnen haben schon das Hinspiel mit 1:4 verloren. Bei der Eiskunstlauf-WM in Boston haben die Berliner Minerva Hase und Nikita Volodin Silber geholt. Gold ging an Japan. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wird nach Nebelauflösung mit viel Sonne der wärmste Tag der Woche. Bei Temperaturen bis 19 Grad in Potsdam und Berlin. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee noch 0 Grad und in Marzahn 2, in Fürstenwalde 4 Grad und in Luckenwalde minus 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, meist trocken bei 12 bis 16 Grad und am Sonntag wieder kühler und auch zeitweise Regen, bei maximal 13 Grad. Die Zeit 7:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen Freitagmorgen wünsche ich Ihnen. Leise Töne bekommen Sie jetzt. Guri Hansdött hier ist es. Sie singt von Blauer Dunkelheit. Das Album dazu heißt Gelbe Dunkelheit. Und wenn Sie jetzt gar nicht so genau verstehen, was für einen Text sie da eigentlich singt, das ist färöisch. Das sprechen so schätzungsweise 60.000 bis 100.000 Menschen weltweit. Hier kommt von den Färöer-Inseln. Die haben Sie hier gehört mit einem Lied, das heißt Blaue Dunkelheit. 7:09 ist es.
Ich gelobe.
Ich gelobe.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Der Bundesrepublik Deutschland.
Treu zu dienen.
Treu zu dienen.
Und das Recht.
Und das Recht.
Und die Freiheit des deutschen Volkes.
Und die Freiheit des deutschen Volkes
tapfer zu verteidigen.
Tapfer zu verteidigen.
So klang es 2011, als die letzten wehrpflichtigen Rekruten ihr Gelöbnis ablegten. Damals dienten in der Bundeswehr noch 206.000 Soldatinnen und Soldaten. In der Zeit des Wettrüstens in den 1980er Jahren waren es 490.000. Inzwischen ist die Mannschaftsstärke auf 181.000 gesunken. Das ist in der gegenwärtigen Bedrohungssituation zu wenig. Deshalb wird in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD derzeit über eine Rückkehr zur Wehrpflicht diskutiert. Bis zum Jahr 2031 soll eine Mannschaftsstärke von 203.000 erreicht werden. Die Wehrpflicht wurde in Deutschland nur ausgesetzt, nicht abgeschafft. Die Union möchte sie in ihrer bisherigen Form wieder einführen. Die SPD bevorzugt das sogenannte schwedische Modell. Danach werden alle nach ihrer Fitness und Motivation befragt, Männer verpflichtend, Frauen freiwillig. Die geeignetsten und motiviertesten würden dann eingezogen werden.
Und über diese Debatte spreche ich jetzt hier auf Radio 3 mit dem Veteranen- und Afghanistan-Experten Wolf Greges. Er hat in seiner Zeit als Bundeswehrsoldat unter anderem in Afghanistan gedient und betreibt den Podcast Helm ab, der Veteranencast. Herr Greges, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Herzog.
Laut Studien ist so ungefähr die Hälfte der Bevölkerung für eine Rückkehr der Wehrpflicht, die andere Hälfte ist dagegen. Dass die Wehrpflicht zumindest von der Hälfte der Bevölkerung nicht gut angesehen wird. Wie finden Sie das, Herr Greges? Verletzt Sie das?
Nein, also die Wehrpflicht an sich geht es nicht nur um die Wehrpflicht, es geht ja auch um den Zivildienst. Und ich finde es immer eine Verkürzung, wenn man nur alleine von der Wehrpflicht spricht. Denn wir wissen ja, in Deutschland nach Artikel 4 Grundgesetz darf man gegen seinen Willen oder sein Gewissen zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen werden. Von daher finde ich diese Verkürzung problematisch. Vielleicht wäre die Frage oder die Antwort eine andere, wenn man fragen würde, sind Sie auch für den Zivildienst?
Sie sind für den Zivildienst?
Ich bin für den Zivildienst, ich bin für die Wehrpflicht, also ich bin für die Dienstpflicht, sowohl den Wehrdienst als auch den Zivildienst, der damit zwangsläufig eingeschlossen ist, ja.
Sie befürworten vor allem eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht. Es gibt ja mittlerweile andere Varianten, zum Beispiel in Schweden, dass alle gemustert werden, aber es werden dann nicht alle eingezogen. Wäre das auch eine Option?
Grundsätzlich ja. Man muss dazu aber sagen, dass die Schweden grundsätzlich aber nicht nur die Wehrpflicht haben im Sinne des Militärdienstes, sondern Zivilschutz und Schutz der Infrastruktur spielt ebenfalls eine Rolle. Also die haben eine allgemeine Dienstpflicht. Von daher müssen wir auch hier aufs Ganze schauen und sagen, Schweden, ja, ein Teil, aber die gehen umfassender an die Frage heran.
Eine einfache Rückkehr zum alten Modell der Wehrpflicht ist jetzt hierzulande schwierig. Dafür fehlt erstmal die Infrastruktur. Da gibt es zu wenig Kreiswehrersatzämter, Kasernen und so weiter und so fort. Ist denn so eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht überhaupt realistisch oder ist das nicht sowieso erstmal eine theoretische Diskussion, Herr Greges?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft im Grunde einig werden darüber, wie sehr der Einzelne vielleicht auch bereit ist, etwas zum Schutz dieses Landes beizutragen. Also das ist schon erstmal eine grundsätzliche Frage, denn Sie haben recht. Ich sage mal ganz technisch betrachtet, ist eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht, so wie sie gefordert wird, dass man sagt, in diesem Jahr sollen schon die Ersten die Kasernentore durchschreiten. Das ist gar nicht realistisch. Wir haben jedes Jahr ungefähr 400.000 junge Männer, die volljährig werden. Und ich sage mal, nach Schätzungen oder Studien, bundeswehrnahe Einrichtungen, kann man 10.000 bis 20.000 Soldaten pro Jahr erstmal aufnehmen. Das heißt, wir haben sowieso eine riesige Lücke, die man nicht über Nacht schließen kann, indem wir sagen, jetzt sowohl alle wieder zurück in die Kasernen.
Das heißt, da müsste sowieso erstmal was passieren. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, das plädiert dafür, die Wehrdienstgehälter anzuheben. Und die sagen, das ist viel sinnvoller als eine Wehrpflicht. Was halten Sie denn davon?
Gar nichts. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist ja auch der Ansatz der SPD, die man sagt, wir machen auf Freiwilligkeit, wir brauchen mehr Anreize für die Bundeswehr. Und ich frage mich, wie viel Geld möchte man über Soldaten ausschütten? Natürlich ist der Nummer eins Grund für junge Menschen, die sich bei der Bundeswehr bewerben, dass es ein guter Arbeitgeber ist. Ne? Aber es kommt dann danach auch die persönlichen Herausforderungen und dem Land zu dienen. Und das kann man nicht mit Geld ermessen. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen so eine Verzweiflungstat, wo man sagt, wir müssen einfach nur genug Geld reinstecken, dann wird es schon irgendwie laufen. Aber der Soldatenberuf ist kein Beruf wie jeder andere. Da geht es insbesondere auch um Überzeugung, um Werthaltung. Und die kann man nicht kaufen.
Sie sagen es gerade, der Soldatenberuf ist kein Beruf wie jeder andere. Wie war denn das bei Ihnen persönlich, als Sie eingezogen wurden? Haben Sie sich darauf gefreut oder hatten Sie auch ein bisschen Angst, wie das ist, mit der Waffe vielleicht im Einsatz zu sein?
Nein, grundsätzlich nicht. Also ich habe mich darauf gefreut. Natürlich, ich war ein junger Mann und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz offen. Ich hatte auch Lust auf die Herausforderung. Ich hatte auch Lust auf die Waffen, damals speziell auf den Kampfpanzer. Das wollte ich schon. Da war ich 17. Aber man wächst hinein, ne? Und ich bin ja heute Lehrer und ich glaube an die Entwicklung des Menschen. Und ich glaube, dass man dann schnell erkennen kann, dass der Dienst auch sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann, auch wenn er Spaß macht, wenn er Freude macht, wenn er Herausforderungen hat. Tatsächlich jedoch muss man dann sagen, stellt sich die Frage nochmal neu, wenn man dann in einem Kriegsgebiet steht, wie in Afghanistan, die Waffe fertig lädt und aus dem Kasernentor herausfährt, dann braucht es schon Standfestigkeit, ja, um zu sagen, okay, das mache ich.
Diese Standfestigkeit und dieser Mut, der da sicherlich auch erforderlich ist, bekommt man den auch dort vor Ort, wenn es dann soweit ist, wie Sie gerade beschreiben, wenn man dann herausfährt mit der Waffe?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass alle Kameraden sagen, sie waren gut vorbereitet auf ihre Einsätze. Und ich glaube das auch, dass die Bundeswehr selbst, die Soldaten, gut vorbereitet auf die Aufgaben, die vor ihnen liegen. Ich glaube, wenn Sie so wollen, das Ausbildungsdefizit, was den Umgang mit solchen Konflikten angeht, ist eher im gesellschaftlichen Bereich zu suchen, nicht im soldatisch-handwerklichen.
Dänemark hat gerade eine Wehrpflicht für Frauen beschlossen. Frauen, die nach dem 1. Juli dieses Jahr 18 werden, können im Laufe des Jahres 26 dann eingezogen werden. Wir reden viel über Gleichberechtigung. Ist das in Ihren Augen Gleichberechtigung? Ist das gerecht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja grundsätzlich für eine Dienstpflicht und es darf ja auch, ich kenne mich im dänischen Detail nicht genau aus, aber ich nehme an, auch dort darf man nicht gegen seinen Willen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Das heißt immer, der Dienst an der Gesellschaft ist immer eine Option für junge Frauen. Aber grundsätzlich halte ich es für folgerichtig, wenn wir von Gleichberechtigung und Gleichstellung reden, den Dienst an der Waffe auch für Frauen. Man müsste dann darüber nachdenken, und das sage ich ehrlich, weil Kinder kriegen können man ja nun mal nicht, ob man das nicht dann, ich sag mal, in einer anderen Form mit einer besonderen Anrechnung auf die Rente zum Beispiel oder einem früheren Renteneintritt oder so ausgleichen kann. Das ist eine Frage dann für Sozialpolitik.
Wie dann auch Zeit ausgeglichen werden kann, die so oder so vielleicht, also in Anführungsstrichen, verloren geht sie nicht, aber sie geht natürlich ab von Ausbildung, von Arbeitsschaffen und so weiter, Erwerbsdienst. Sie haben das schon eingangs gesagt, Sie sind für einen Zivildienst. Nun ist auch die große Diskussion darum, nicht nur Zivildienst, sondern einen allgemeinen Gesellschaftsdienst für alle jungen Menschen einzuführen. Wie sehen Sie das? Also in jedem Fall ein Jahr lang sich gesellschaftlich zu engagieren, zivil oder militärisch?
Bin ich sehr dafür. Und ich sage mal, das mag jetzt sich erstmal für einen Deutschen ganz banal anhören, aber dass man sagt, wir haben hier mindestens 10 Jahre kostenlose Schulbildung, lebenslang kostenlose Gesundheitsversorgung. Ich habe hier immer eine 110, die ich rufen kann, immer eine Feuer, die ich rufen kann. Und jetzt müssen wir das mal aus der Sicht eines Afghanistan-Veteranen versuchen zu verstehen. Wir standen da in einem Land, in dem es keine Bildung gibt, in dem man für Bildung, ich sag mal, gefährdet wird, wenn ich als Mädchen dorthin gehe. Es gibt keine Gesundheitsversorgung. Es gibt nicht mal eine 110. Das regelt man in der Familie oder zwischen den Familien mit Gewalt. So, und das sind Dinge, die für einen Deutschen selbstverständlich sind. Ich sage, das ist keine Selbstverständlichkeit in der Welt. Und dazu etwas beizutragen, auch für ein gemeinsames gesellschaftliches Bewusstsein, ich sage jetzt mal auch soziale Gruppen übergreifend, etwas zurückzugeben oder beizutragen vielleicht eher, das halte ich für angemessen, ja.
Sie arbeiten ja heute als Lehrer in Rostock. Wie denken denn die jungen Menschen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben an Ihrer Schule, wie denken die über solche gesellschaftlichen Engagements oder auch eben speziell über die Wehrpflicht? Diskutieren Sie mit denen darüber?
Das ist natürlich ein Thema, auch insbesondere, ich sag mal, im Sozialkundenunterricht. Ich gucke ja mal aus der historischen Perspektive als Geschichtslehrer drauf. Ich kann Ihnen sagen, es ist umstritten, zumindest was die Frage der Geschlechter angeht. Da waren wir zuletzt. Also da habe ich den Eindruck, dass gerade die jungen Frauen sich noch nicht so richtig vorstellen können, das verpflichtend zu tun. Tatsächlich ist den jungen Männern, also ich rede jetzt von der Oberstufe, durchaus bewusst, dass der Kelch dann eines Tages an sie übergeht, das, was die Alten vorher gemacht haben, dass das eines Tages ihre Aufgabe sein wird. Und ich glaube, dass wenn es dort Bedenken gibt, hängen die auch zusammen mit dem, was wir auch gesellschaftlich insgesamt sehen, eine gewisse Angst vor der Frage, befördert das Krieg oder nicht? Das sind also eine sehr komplexe Frage. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe keine erheblichen Widerstände, wo man sagt, grundsätzlich nicht. Aber es sind Schüler, ne? Die gesamte gesellschaftliche Breite findet sich auch im Klassenraum wieder.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wolf Krieg ist auf Radio 3, Veteran und Afghanistan-Experte. Ende Februar ist ein neues Buch erschienen über das Karfreitagsgefecht, das sich Anfang April ja zum 15. Mal jährt. Damals am 2. April 2010 waren ja 3 Soldaten in der Auseinandersetzung mit den Taliban gestorben. Zu diesem Thema, zu Afghanistan, weiteren aktuellen Entwicklungen ist Wolf Krieges am 8. April zu Gast bei Jörg Thaddäus in Thaddäus Lang und Breit.
Smell of water, faint odor of water. A path showing history. Showing I ain't the first one to learn from this sacred place I found. A lucky interaction, a blossoming connection. Tended well, tended mind. But give it at least a try so you can say you're good. I've been there before. Sound of silence, take a breath and feel the silence. There's no time to rush. So easy to focus, so easy to cope with any spoke in your wheel that could easily make you trip. But you're not gonna fall. Let us stroll to my meadow. So when you are in need, you know the way.
Das ist Fred Garden mit Susa Jaschinska. Fred Garden, eine achtköpfige Band aus Berlin. Und bei 8 Leuten, da kommen dann doch ganz schön viele Interessen zusammen. Deswegen nageln die sich auch nicht auf den Musikstil fest und betrachten sich als Spielwiese. So hieß das hier auch. My Meadow, 7.24 Uhr.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört.
I hate to say it, but it's probably me.
Traces of you linger like a teardrop.
Noch nie gehört.
Linger like a raindrop. Sounds upon the air.
so noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und vielleicht noch nie gehört oder so noch nie gehört, haben Sie die hier, das Titti Winterstein Quintett.
Thank you.
Kultur kompakt.
Und da ist er wieder, Łukasz Tomaszewski. Das gestrige Urteil wurde ja von der Kulturwelt, ach überhaupt von der Welt, mit allergrößter Besorgnis erwartet. Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal ist gestern zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach dieser Verurteilung fordert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seine sofortige Freilassung.
Das Urteil stelle einen gravierenden Angriff auf die Freiheit des Wortes und der Menschenrechte dar, so Vorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs. Ja, sein Anwalt, der sprach von einer grausamen Verurteilung eines Unschuldigen. Jeder Tag im Gefängnis sei für Sansal aufgrund seines Alters und auch seines Gesundheitszustandes unmenschlich. Er ist ja 80 Jahre alt und leidet an Krebs. Das gestrige Urteil wurde wegen Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit verhängt. Boualem Sansal hatte in einem Interview die Rechtmäßigkeit der Grenzen Algeriens angezweifelt.
Und auch andere haben sich ja dazu Wort gemeldet.
Ja, Künstler und Politiker in Deutschland und Frankreich haben wirklich empört reagiert. Der ehemalige Premierminister Frankreichs Gabriel Attal, der sprach von Willkür und einer Justizparodie. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die sagte auf Französisch, sie protestiere energisch und fordere die sofortige Freilassung von Boualem Sansal. Wie zielführend solche Interventionen und Statements aus dem Ausland sind, darüber haben wir gestern mit der Schriftstellerin Thea Dorn gesprochen. Sie ist ja Sprecherin des PEN Berlin.
Was wir aber erreichen, und das hat zum Beispiel mein Co-Sprecher Deniz Yücel, der ja in der Türkei im Gefängnis gesessen hat, mit ähnlich grotesken Vorwürfen, irgendwie dringt das dann doch immer zu dem, der einen sitzt, durch, dass da draußen jemand ist, dem das nicht egal ist. Und dieses Gefühl, weil das ist auch das, was zum Beispiel Nawalny in seinem Buch geschrieben hat aus dem Straflager in Russland, das Erste, was solche Machthaber, die so schurkisch vorgehen, was die versuchen, einem einzureden, ist, du bist vergessen, du kannst dir verrotten, da draußen kümmert sich keiner mehr um dich.
Der PEN Berlin hat sich vor und während des Prozesses sehr stark für Boualem Sansal eingesetzt. Das komplette Gespräch mit Thea Dorn können Sie nachhören auf radio3.de.
Schauen wir nach Potsdam. Ein Gratis-Ausflug in den Potsdamer Park, das könnte ab kommendes Jahr schon nicht mehr möglich sein. Der Stiftungsrat der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten überlegt nämlich, für den Parkbesuch tatsächlich doch jetzt Eintritt zu verlangen.
Weil sie sparen muss, will die Stadt Potsdam ab Januar 2026 die Parkpflege nicht mehr mitfinanzieren. Dann fehlt 1 Million Euro jährlich und deshalb steht ein Eintrittsgeld für den Park Sanssouci wieder zur Debatte. Die Jahreskarte für 20 Euro, die Tageskarte für 3 Euro. Kinder und Jugendliche sollen grundsätzlich freien Eintritt haben. Das erklärt Kai Schlegel von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Das ist ganz wichtig zu sagen, es geht nur um den südlichen Teil des Parc Sanssouci, also nur um den Teil südlich der Maulbeerallee, der jetzt ja auch schon eingezäunt ist, der für den internationalen Tourismus besonders interessant und relevant ist. Es geht nicht um die anderen Potsdamer Parkanlagen und es geht zum Beispiel auch nicht um den Ruinenberg, der ja eigentlich auch zum Parc Sanssouci gehört.
An den Eingängen zum Park soll es keine Drehkreuze oder Schrankensysteme geben, sondern verstärkt Kontrollen im Park, bei denen Besuchende einfach gebeten werden, mal ihr Ticket vorzuzeigen. Also so wie in der U-Bahn oder S-Bahn.
Mhm, okay. Also ja, schauen wir erstmal, ob der Parkeintritt dann auch wirklich kommt. Ne? Also darüber will die Stiftung jetzt im Juni entscheiden. Und dann schauen wir mal weiter. Und wie viel dann da kontrolliert wird, ist auch noch mal eine Frage. Es muss ja auch jemand machen, ne? Der dafür bezahlt wird.
Also ich muss dir sagen, ich war am Samstag auf einer Fahrradtour, bin ich durchgefahren. Neuen Palais, da habe ich nämlich mal studiert. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, das nächste Mal 3 Euro abdrücken, fände ich nicht so toll.
Durchfahren macht man dann wahrscheinlich nicht mehr.
Nee.
Das ist dann wirklich nur, wenn man gezielt hingeht und reinläuft. Na gut, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Schauen wir mal, wie es dann im Juni entschieden wird. Jetzt schauen wir auf den Rundfunkchor Berlin. Der wird 100. Das ist einfach einer der besten Chöre, die es gibt. Und ich spreche von weltweit. Am Wochenende jetzt wird das Jubiläum gefeiert mit einem Konzert. Mit einem besonderen Konzert. Mozarts Requiem. Gut, das kennen die schon. Aber dazu gibt es Breakdance-Einlagen. Das gab es noch nicht.
Ja, mit Flying Bach wurden sie berühmt. Und auch zur Musik von Beethoven haben sie getanzt. Aber mit einem Chor auftreten. Das ist absolutes Neuland bisher. Die akrobatischen Tänzerinnen und Tänzer der Flying Steps Academy aus Kreuzberg, die bieten wirklich eine tolle szenische Interpretation von Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Mozarts berührende Trauermusik vom Rundfunkchor gesungen und von den Tänzerinnen und Tänzern verkörperlicht sozusagen. Am Ende steht dann eine musikalisch-szenische Erzählung über hochaktuelle Themen wie Zukunftsängste, Bedrohung durch Krieg und Klimawandel. Dazu die Frage, was gibt uns trotz all dem Hoffnung, Mut für die Zukunft?
So, heute Abend und morgen Nachmittag und morgen Abend Theater am Potsdamer Platz gibt es Vorstellungen, gibt noch Tickets. Das sage ich aber gleich alles gerne nochmal ganz ausführlich, denn wir haben hier gleich zu Gast im Gespräch die Chordirektorin des Rundfunkchors, Rachel Sophia Dries. Da freue ich mich schon drauf. Und dann hören Sie, was die da eigentlich ganz genau machen. Łukasz Tomaszewski an dieser Stelle, danke dir.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
A mattress and a stereo, just like I started. And a note composed with thumbs and phone on unpacked boxes. It's so well written, but I won't be sending it. And I will not forget you. And there's nothing to
forget. Oh, so
Tenfold ist das So There, 7.41 Uhr am Freitagmorgen. Das haben Sie schon vor ein paar Minuten gehört von meinem Kollegen Lukas Tomaszewski. Der Rundfunkchor Berlin, einer, ich betone es gerne, unermüdlich, einer der besten Chöre weltweit. Der wird 100 und da gibt es natürlich gleich eine ganze Reihe von Jubiläumskonzerten in diesem Jahr. Und ein außergewöhnliches, das findet jetzt statt, Flying Mozart. Da stehen die Sängerinnen und Sänger des Chors zusammen mit den Musikerinnen und Musikern der Deutschen Streicherphilharmonie auf der Bühne und mit den Flying Steps. Das ist ein Tanzensemble und die sind schon mehrfach Weltmeister geworden im Breakdance. Wir hören mal in eine der Proben rein. Ja, da haben Sie es gehört. Ja, klar, die singen da Mozart und im Hintergrund hören Sie, wie da gesteppt getanzt, irgendwie mit Gummisohlen auf dem Boden was gemacht wird. Und das kann man sich jetzt angucken, diese Produktion Flying Mozart heute und morgen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Chordirektorin des Rundfunkchors Berlin, mit Rachel-Sophie Dries. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Rundfunkchor, der hat ja in seiner langen Geschichte wirklich schon so einiges gemacht, auch viele interdisziplinäre Projekte, aber ein Auftritt zusammen mit einer Breakdance-Truppe, das ist jetzt doch eine Premiere, oder? Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
War schon lange ein Traum, mit den Flying Steps zusammenzuarbeiten, schon unter meinem Vorgänger. Ich weiß auch nicht genau, warum es nicht geklappt hat, aber zum 100-jährigen Jubiläum des Chores, der wurde im Mai 1925 gegründet, haben wir nochmal einen Anlauf unternommen und sind dann vor einem Jahr auf die Flying Steps zugegangen und haben ihnen dieses Projekt vorgeschlagen.
Das heißt also, die Mitglieder des Rundfunkchors waren schon mal alle begeistert. Und was ist mit denen, die Flying Steps machen? Mussten sie da Überzeugungsarbeit leisten?
Also zum Glück musste ich keine Überzeugungsarbeit leisten, was die Zusammenarbeit mit einem klassischen Ensemble oder überhaupt mit klassischer Musik angeht. Aber das Mozart-Requiem war natürlich ein Werk, mit dem sich die Flying Steps erstmal auseinandersetzen und ich sag mal so einen Zugang finden mussten. Das ist ja eine Trauermusik und da mussten erstmal so ein bisschen die kreativen Köpfe ihre Ideen sprudeln lassen, wie man das klug umsetzen kann.
Sie sagen es, das ist Trauermusik, die ist zwar sehr bewegt mitunter, aber kann man dazu überhaupt breaken, so wie das ist, oder musste da irgendwas anders werden? Musste man das bearbeiten?
Sowohl als auch. Also man kann schon auch zu Mozart original breaken, das wird man auch sehen heute und morgen. Aber wir haben tatsächlich die Brüder Ketan und Vivan Bhatti beauftragt, Übergänge und Zwischenteile zu komponieren, die dann auch mit den klassischen Breakdance-Beats hinterlegt sind.
Wie darf ich mir denn das jetzt auf der Bühne vorstellen? Was passiert da so alles? Es sind ja 70 Minuten ungefähr insgesamt.
Da passiert sehr, sehr viel. Wir haben insgesamt fast 140 Leute auf der Bühne. Der Chor sind 63. Dann gibt es die professionellen Tänzerinnen und Tänzer von den Flying Steps. Das sind nicht nur BreakdancerInnen, sondern auch die komplette Palette an Urban Dance. Da ist auch eine Balletttänzerin dabei. Dann kommen noch Menschen, die im Diploma-Programm der Flying Steps mit drin sind und die Kinder tatsächlich aus der Flying Steps Academy. Also es wird
wegen
über die
Überfüllung
70 Minuten nicht
geschlossen.
Langweilig.
Ja, genau, das wird nicht langweilig. Und es gibt Kostüme, ist es bunt?
Bunt würde ich nicht sagen. Der Chor ist in Schwarz. Die Kostüme von den Tänzerinnen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die sehe ich gleich in ein, zwei Stunden. Und es gibt aber eine Videoprojektion im Hintergrund und auch visuell ist da wirklich viel zu sehen.
Breakdance und dann dieses jahrhundertealte Requiem, das ist schon ein ganz schön gewagter Brückenschlag. Worum ging es Ihnen dabei vor allem? Um die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart oder weist die Inszenierung vielleicht auch darüber hinaus? Gibt es sowas wie eine Botschaft, Rodriguez?
Ja, es gibt die Botschaft der Hoffnung. Das hat der künstlerische Leiter der Flying Steps, Vatan Basile, immer wieder gesagt, dass man die Trauermusik als Anlass genommen hat, zu schauen, was haben wir für Ängste, Sorgen, Krisen in der Welt. Und die einen uns ja auf eine Art, völlig unabhängig davon, ob man jetzt Tänzer oder Sänger aus der freien Szene oder aus dem steuerfinanzierten Kulturbetrieb ist. Mhm. Und dann zu gucken, wie können wir zum Ende der Inszenierung hin auch ein Bild der Hoffnung schaffen. Denn nur wenn wir uns in einer Einheit fühlen oder gemeinsam anpacken, kann man uns auch in einer positiven Zukunft sehen.
Und Hoffnung können wir wirklich dringend gebrauchen im Moment in diesen Zeiten. Die Flying Steps, Flying Bach haben die schon gemacht, Flying Hänsel und Gretel haben die schon gemacht. Also Sie haben es ja schon angedeutet, klassische Musik, das kennen die schon. Mozart ist jetzt außergewöhnlich. Was bekommen Sie für ein Feedback, wie es läuft für die?
Für die Steps? Es ist eine wahnsinnig gute Stimmung. Also wir haben ja schon viele dieser szenischen oder interdisziplinären Projekte gemacht und das ist wirklich sowohl meine als auch des Chefdirigenten Reislehners absolute Lieblingszusammenarbeit, weil sich da einfach zwei Profi-Ensembles auf Augenhöhe begegnen und man respektiert den anderen in der Kunstform, in der er sich zu Hause fühlt. Und das macht wirklich unglaublich Spaß. Wir werden am Sonntag alle ganz traurig sein, wenn die Produktion zu Ende ist.
Wenn diese Produktion zu Ende ist, werden Sie aber immer noch 100 mit dem Rundfunkchor Berlin. Gehen dann die Feierlichkeiten weiter oder ist dann fertig gefeiert?
Die gehen weiter. Wir feiern eine ganze Saison. Mhm. Zwei Jubiläumskonzerte haben wir bereits gegeben. Das ist jetzt das dritte. Und am 31. Mai gibt es dann das ganz klassische Konzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt mit Orchester, mit klassischer Musik und mit einer Auftragskomposition von Isabel Mundry.
Dann haben Sie herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Gespräch.
Danke auch.
Rachel Sophie Dries war das, die Chordirektorin des Rundfunkchors Berlin. Flying Mozart gibt es heute und morgen um 20 Uhr plus noch eine Zusatzvorstellung morgen Nachmittag um 15 Uhr im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Und dafür gibt es noch Karten, vor allem für die Vorstellung am Samstagnachmittag. Gehen Sie da unbedingt hin. Und dieses Gespräch, das finden Sie auch gleich auf Radio 3 im Netz. dieser hübsche kleine Song hier, der heißt ganz einfach Oh, Caravan Palace, haben Sie hier gehört. Erika Schmid ist das hier, die nennt sich Erika Spencer, eine junge Jazzsängerin, Pianistin, Komponistin aus der Schweiz. Ihr Debütalbum, das ist letztes Jahr rausgekommen und das heißt kurz und knackig Go. In den Songs auf dem Album geht es um Ängste und um innere Widersprüche. Das klingt jetzt wirklich nach Spaßbremse, ist aber keine, nicht doch mit Erika Spencer. In The Wrestle, das Ringen, geht es um das Gefühl, die Erfolge und Karrieren der anderen ziehen so an einem vorbei, während man selbst scheinbar auf der Stelle tritt.
Who knows, maybe I'm not competitive enough for this. Maybe I'm just a bore. In rows, they're racing to get a chance to shoot a miss while I'm left wondering what for. I watch from the sidelines, commenting on everyone's progress. For them to have high standards to impress. There goes a piece of advice from the active ones. They who know what to say. There crows an enlightened death to the sleepy ones. Gather your rosebuds while you may.
Ich habe sie noch versprochen, wenn Erika Spencer über Unzulänglichkeiten singt, dann tut das gar nicht weh. The Wrestle war das hier und das hier ist Gong Rock Dub mit Stuart Copeland. Und ich vermute mal, das hier ist ein Künstlername, der ist auch dabei, Umberto Echo.
Thank you. Das Renaissance-Theater spielt The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung.
All diese Geschichten, die wir da hören, die deuten auf keinen echten Menschen hin. Das ist eher wie so ein Denkmal dafür, was wir aus ihm gemacht haben. Aber wer er war, wissen wir nicht.
The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance-Theater Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Unter der gesperrten Ringbahnbrücke im Berliner Westen dürfen seit 22 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren. Betroffen sind die Ringbahnlinien S41 und S42 sowie die S46. Der Abschnitt zwischen Westend und Halensee ist unterbrochen und zwar in beiden Richtungen. Dort fahren ersatzweise Busse, die halten auch direkt am zentralen Omnibusbahnhof ZOB. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Brücke mit Stützen abgesichert werden. Bis die aufgebaut sind, dürfen keine Bahnen darunter herfahren. Wie lange das dauert, ist unklar. Die Autobahn GmbH hat die Ringbahnbrücke vor einer Woche überraschend gesperrt, weil sich ein Riss in einem Träger der Brücke vergrößert hat. In Berlin fahren seit dem frühen Morgen wieder U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Der Warnstreik bei der BVG ist nach 2 Tagen zu Ende. In den nächsten beiden Wochen sind weitere Warnstreiks ausgeschlossen. Anke Michel, RBB 24.
Die Stimmung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der BVG war zuletzt frostig. Ab heute sollen die ehemaligen Ministerpräsidenten Platzek und Ramelow in einem Schlichtungsverfahren eine Lösung in dem Tarifkonflikt finden. Scheitert die Schlichtung, droht ein unbefristeter Arbeitskampf, denn Verdi hat vorgestern unter den eigenen Mitgliedern eine Urabstimmung eingeleitet. Daran hält die Gewerkschaft fest.
In Brandenburg soll heute die Frage geklärt werden, wer für Rettungseinsätze bezahlen muss. Ministerpräsident Woidke berät darüber am Mittag mit den Landräten und Krankenkassen. Seit Anfang des Jahres zahlen die Kassen nur noch Pauschalen für Rettungsfahrten. Weil sich nicht alle Landkreise mit den Kassen geeinigt haben, müssen Patientinnen und Patienten teilweise bis zu 200 Euro selbst zahlen. Die Landesvertreterin der Ersatzkassen für Berlin und Brandenburg, Celia, sagte im RBB 24 Inforadio, sie hoffe auf eine schnelle Einigung. Sie forderte von den Landkreisen, die Rettungsfahrten transparent abzurechnen. Die Kassen werfen den Kreisen schon länger vor, immer höhere Kosten anzugeben. Spitzenvertreter von SPD und Union haben sich vor der entscheidenden Verhandlungsrunde für eine Koalition optimistisch geäußert. Sowohl SPD-Generalsekretär Miersch als auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt äußerten sich im ZDF überzeugt davon, dass die Gespräche erfolgreich sein werden.